Frühstart, der Neo-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast für besondere Eltern. Heute einmal mit einem etwas anderen Thema, welches vielleicht nicht primär die Versorgung von Frühgeborenen oder kranken Neugeborenen betrifft. Heute soll es um die Wissenschaft gehen, Forschung. Forschung an der Neonatologie, darf man denn sowas? Werden diese kleinen Kinder dann zu Versuchskaninchen? Nein, ich kann Ihnen gleich sagen, Versuchskaninchen werden diese Kinder nicht. Und ja, man darf Forschung auf der Neonatologie machen, aber eigentlich ist diese Formulierung komplett falsch. Man darf nicht forschen bei Frühchen oder für Frühgeborene, sondern man muss Forschung betreiben. Die gesamte Versorgung dieser Kinder basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nach höchstem medizinischem Standard. Und der beruht dann halt wieder auf der Wissenschaft. Das heißt, ohne Forschung keine Medizin und ohne Medizin keine Versorgung. Natürlich kann man jeden Patienten nach Lust und Laune versorgen oder betreuen. Aber letztendlich sind wir Mediziner dazu aufgerufen und verpflichtet dazu, unsere Patienten und Patientinnen nach den höchsten Standards der Medizin zu versorgen. Und das gilt natürlich auch für Frühgeborene. Das Problem ist aber, dass bei Frühgeborenen nur relativ wenig Forschung passiert. Die wenigsten Pharmafirmen interessieren sich für diese kleinen Kinder. Und nur ganz, ganz wenige Medizintechnikfirmen haben Geräte, die spezifisch und nur und ausschließlich für diese Frühgeborenen entwickelt worden sind. Und das ist natürlich nicht gut. Das heißt, wenn wir Medikamente anwenden bei den Kindern, dann sind die in der Regel nicht zugelassen für solche Fragestellungen oder für solche Therapien oder für solche Patientengruppen. Aber trotzdem brauchen wir ganz viele Medikamente bei Frühgeborenen. Wenn man es genau nimmt, gibt es genau zwei Medikamente, die wirklich spezifisch für Frühgeborene entwickelt worden sind. Das ist einerseits der Surfactant. Surfactant ist ein Stoff, den wir alle in unserer Lunge haben und der eigentlich erst das Atmen ermöglicht, weil er eben die Lunge elastisch macht. Und Frühgeborenen haben davon noch nicht genug und die benötigen Surfactant. Das Surfactant ist ein Stoff, den muss man direkt in die Lunge applizieren. Das heißt, da braucht man irgendeinen Zugang, der direkt über die Luftröhre in die Lunge reicht. Das heißt, diese Kinder müssen mit einem dicken oder dünneren Katheter, Schlaucherl, intubiert werden und über diesen Zugang wird dann der Surfactant direkt in die Lunge gegeben. Und der hat so viel Leben gerettet, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also diese gesamte Medizin, die wir jetzt betreiben, basiert zu einem nicht unbeträchtlichen Teil an diesem Surfactant. Und das zweite Medikament ist Koffein. Das ist auch speziell für Frühgeborene entwickelt worden. Koffein, alle Frühcheneltern, die auf einer Station sind, wo Frühchen betreut werden, lernen das kennen, dass Koffein ein Stoff ist, der allen kleinen Frühchen gegeben wird, weil er einfach den Atemantrieb massiv steigert und diese Apnoen, die diese Kinder machen, diese Atempausen, dadurch einfach viel, viel weniger werden und das einfach für die Entwicklung des Kindes gut ist, für das Outcome, für die Neurologie, für das, was diese Kinder erreichen können. Und die Einführung von Koffein basiert auf einer ganz toll gemachten Studie, dem eindeutig nachgewiesen hat, dass Koffein den Atemantrieb steigert und das Outcome der Kinder besser wird. Aber es gibt genau eine so wirklich gute, große Studie, neben vielen kleineren und Wiederholungen der Studie, aber es gibt zum Beispiel keine Studie, in der wirklich nachgeschaut haben, ob die Dosis, ob ein bisschen mehr Koffein nicht noch besser hilft oder ob in welcher Zubereitungsform das Koffein jetzt hilft oder am besten hilft. Da bräuchte man noch viele weitere Studien. Und so kann man das ein Medikament nach dem anderen, was wir für die Frühchen geben, abhandeln und sagen, man braucht Studien. Es gibt für vieles Studien. Ja? Das heißt nämlich nicht, nur weil ein Medikament nicht zugelassen ist für ein kleines Frühgeborenes, dass es keine Wissenschaft oder keine Forschung diesbezüglich gibt. Diese Forschung wird dann in den meisten Fällen nicht von den Firmen unterstützt und durchgeführt zum Zulassen als Zulassungsstudie, sondern das sind dann akademische Studien, wo dann mühsam die Gelder rekrutiert werden von irgendwelchen Fonds, die dann die Forschung bezahlen, die diese unglaubliche Arbeit, die dahinter steckt, hinter so einer Forschung finanzieren. Und dann kommt eben heraus, ob es hilft oder nicht hilft. Ja. Diese Studien finden dann nicht Eingang in irgendwelche Zulassungen, aber natürlich mehren sie das Wissen, nachdem dann die Therapie bei den Kindern gestaltet wird. Das heißt, solche Forschungen, solche Studien führen eben dazu, dass wir wissen, welche Medikamente wie gut bei Frühgeborenen helfen und wie wir sie einsetzen müssen und was wir wann wo machen müssen. Das heißt, obwohl ein Medikament oder ein Device nicht grundsätzlich zugelassen ist, ist es trotzdem intensiv beforscht worden und es gibt in den allermeisten Fällen sehr viele Daten zu diesen Medikamenten und wir verwenden die dann eben, um die Therapie für diese Kinder zu optimieren oder zu planen oder durchzuführen. Obwohl es eben diese Studien gibt, brauchen wir trotzdem noch viel mehr davon und zwar in einer ganz spezifischen Form und zwar in randomisiert kontrollierte Studien. Das bedeutet, dass die Patienten, nachdem die Eltern ihr Einverständnis gegeben haben, dass ihr Kind dann an der Studie teilnimmt, dann einer Gruppe zugeordnet wird, einer Untersuchungsgruppe, und dann entsprechend dieser Gruppe dann behandelt wird, um dann zu schauen, ob Variante A oder Variante B besser ist. Und das funktioniert wirklich nur, indem man die Studien wirklich randomisiert. Das heißt, einen Zufallsgenerator entscheiden lässt, in welche Gruppe das Kind kommt, ob Therapieoption A oder Therapieoption B, und dann wirklich kontrolliert, genau, exakt dem Studienprotokoll nach das Kind behandelt wird, dass man eben am Ende nachschauen kann, ist das eine besser oder das andere besser. Das bedeutet natürlich, dass wenn wirklich eine der beiden Optionen eine bessere Option ist, dass die Kinder, die in die andere Gruppe gekommen sind, die schlechtere Option gekriegt haben. Aber zum Zeitpunkt der Durchführung der Studie wissen wir das ja nicht. Ja. Diese Studien werden genau dafür durchgeführt, damit man eben weiß, was besser ist. Und vor der Studie, also bevor man es macht, muss man den Eltern sagen, beide Optionen stehen zur Verfügung und wir wissen nicht, was besser ist, dann kann man würfeln und den Zufall entscheiden lassen oder das Gefühl entscheiden lassen. Und man muss ganz ehrlich gestehen, das Gefühl, was man hat, wenn man sagt, man glaubt, das ist das Bessere, ja, das drückt unglaublich. In ganz, ganz, ganz vielen Studien zeigt sich nämlich, dass entweder kaum oder gar kein Benefit durch eine neue Option, eine neue Therapie ist, und in ganz seltenen Fällen ist es auch durchaus so, dass man zwar glaubt, was Gutes zu tun, in Wahrheit aber nicht so das Beste für das Kind macht und eigentlich die ganze Zeit eine Variante propagiert, die eigentlich, wenn man es streng genau anschaut, die schlechtere Variante ist. Und um genau das zu erkennen, braucht man Forschung. Dafür muss man einfach auch bei kleinen Kindern forschen. Und aus dem Grund, nachdem wir ja auch eine Universitätsklinik sind, fragen wir auch immer wieder unsere Eltern, ob deren Kinder in irgendeinen von den Studien, die bei uns laufen, aufgenommen werden. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Varianten. Da gibt es eben diese randomisiert kontrollierten Studien, wo man eben genau eingeteilt wird nach Schema A und Schema B. Wir führen aber auch viele so akademische Eigenstudien durch, die oft einmal auch für Diplomarbeiten oder sowas genutzt werden an der Uni, die in der Regel dann einfach nur Beobachtungsstudien sind. Ja. Beobachtungsstudien vergleichen nicht zwei Optionen, sondern die schauen sich einfach nur mal an, so machen wir es. Und die Daten, die daraus entstehen, werden zusammengefasst, durchgerechnet und dann publiziert man das Outcome, was dabei herauskommt, um eben anderen Leuten zu zeigen, hey, so machen wir es. Gibt es wen, der das gleich macht? Gibt es wen, der das anders macht? Wenn man merkt, ja, okay, es gibt Leute, die machen das anders, dann kann man eben den nächsten Schritt machen und sagen, ja, dann machen wir einen Vergleich, dann machen wir zwei Gruppen. Das wären dann eben größere Studien, kontrollierte Studien, randomisierte Studien, wo man dann in Gruppen einteilt. Nichtsdestotrotz, beides ist Forschung, beides muss gemacht werden. Beides ist für die Wissenschaft und eben auch für die Medizin unglaublich wichtig. Und in keinem der Fälle, muss man sagen, ist das Kind deswegen ein Versuchskaninchen, dass ich irgendwas ausprobiere. Weil ich mache ja wirklich nur Sachen, von denen ich überzeugt bin. Und wenn ich weiß, dass das ein Blödsinn ist, würde ich das ja nicht machen. Ja. Und wir planen und führen diese Studien so durch, dass sie so gut wie keine Auswirkung auf die Versorgung oder das Outcome des Kindes hat. Über die eben zum Beispiel Einteilungen Variante A oder Variante B in der Medizin. Das heißt, wir schauen schon sehr genau, ob die Studien wirklich irgendwie beeinträchtigend für das Kind sind. Ja, es gibt bei den Erwachsenen schon Studien, die ordentliche Einschnitte in der oder ein ordentliches Maß an Disziplin verlangen oder wirklich auch unangenehme Sachen haben. Das ist bei den kleinen Frühgeborenen in der Regel überhaupt nicht der Fall, dass man da irgendwas macht, was dem Kind nicht gut tut. Ja. Wir machen viele Dinge auf der Neonatologie, die nicht prinzipiell als lieb zu bezeichnen sind. Allein wenn ich mit einer Nadel komme, ein Kind stechen muss, das tut weh, das ist unangenehm, das sind Schmerzen. Wenn ein Kind abgesaugt werden muss, auch wenn es nicht intubiert ist, sondern nur irgendein Schleim im Mund, im Rachen hat und von der Pflege abgesaugt wird, ist das extrem unangenehm. Ja? Oder wenn irgendwas laut ist und normalerweise hat das Kind ja noch in Mamas Bauch eine total gedämpfte Umgebung und es passiert plötzlich irgendwas Lautes oder was, es wird hell plötzlich, das ist unangenehm. Ja? Das heißt, prinzipiell ist vieles, was wir tun, nicht lieb und im Sinne von unangenehm. Bei Studien ist in den allermeisten Fällen keinerlei zusätzliche Belastung auf der Seite des Kindes oder noch etwas zusätzlich Unangenehmes. In den allermeisten Fällen wird vielleicht der eine oder andere Tropfen Blut zusätzlich abgenommen. Wir nehmen eigentlich sehr viel Blut ab. Und wenn man da einmal oder das andere Mal ein Tropferl mehr abnimmt, fällt das eigentlich gar nicht ins Gewicht. Allein die Unterschiede, die herrschen zwischen am Tag ein Blut ins Labor schicken und in der Nacht ein Blut ins Labor schicken, das sind oft 30-40% Unterschied im Blutvolumen, was man braucht, weil es in ein anderes Labor geht. Und wenn man dann am Tag halt dann auch einmal noch ein Tropferl oder zwei Tropferl mehr abnimmt, fällt das nicht auf. Und wenn man sagt, man macht eine andere Therapie, dann bedeutet das, dass das Kind entweder Medikament A oder Medikament B bekommt oder in der Beatmung einmal ein bisschen mehr Volumen oder ein bisschen weniger Volumen, aber es ist beatmet. Es kriegt ein Medikament sowieso und da kriegt es halt entweder das eine oder das andere oder man führt irgendeine Therapie durch, auf die eine Art oder auf die andere Art und Weise, da ändert sich aus Sicht des Kindes so gut wie gar nichts. Ja, das heißt, für die Kinder, für diese kleinen Frühchen, das kriegt das de facto nicht mit, ob es jetzt an der Studie teilnimmt oder nicht. Der Hauptaufwand der Studie ist in der Regel das Übertragen der unzähligen Daten, die requiriert werden, durch das System. Dadurch, dass wir jede Minute die ganzen Vitaldaten des Kindes aufzeichnen, von der Temperatur bis zum Flüssigkeitshaushalt, wie die Umgebung des Kindes ist, der Lärm im Inkubator, die Feuchtigkeit im Inkubator, alles wird minütlich aufgezeichnet. Und aus diesem Konglomerat aus unzähligen Daten muss man dann für die Studie die Daten raussuchen zu den Zeitpunkten, wie die Studie das vorgibt, und es dann in ein Studienprotokoll übertragen. Und das macht unglaublich viel Arbeit aus. Also das ist ein irrsinniger Aufwand. Aber das Teilnehmen selbst, ja, ist in der Regel minimal. Relativ häufig gibt es Studien, wo es dann auch so Fragebögen an die Eltern gibt. Das heißt, für die Eltern ist es dann ein Mehraufwand, einen Fragebogen auszufüllen, wie es einem geht, oder ein Ernährungsprotokoll für das Kind auszufüllen. Da gibt es schon den einen oder anderen Aufwand, der notwendig ist, dass man da teilnimmt. Aber in Summe ist es eher überschaubar. Und vor allem, es beeinträchtigt das Kind in dem Sinne nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es für das eine spezifische Kind einen Nachteil gibt, ist minimalst. In der Regel ist es sogar so, dass wenn Kinder an einer Studie teilnehmen, alleine dadurch, dass man so akribisch alles dokumentiert und aufzeichnet und sich anschaut und nachkontrolliert und mehrmals hintereinander Leute draufschauen, dass auch Kinder in der theoretisch unterlegenen Gruppe besser versorgt sind und besser aussteigen, als wenn man gar nichts macht, wenn sie gar nicht an einer Studie teilnehmen. Das heißt, grundsätzlich ist das Teilnehmen an einer Studie fast immer oder in der Regel immer ein Vorteil für das Kind, weil man halt irrsinnig genau schaut drauf. Und diese Studien sind unglaublich akribisch. Und sie bringen auch wirklich einen Benefit. Also bei uns sind in den letzten Jahren immer wieder Studien gelaufen. Eine Studie, an der wir teilgenommen haben, das war eine multizentrische Studie, wo ganz viele europäische und internationale Zentren teilgenommen haben, zur inhalativen Verabreichung eben von diesem Surfactant, hat erbracht, dass das keine so gute Idee ist. Also dass es nicht gut funktioniert. Aus dem Grund macht man das auch jetzt nicht mehr. Wir waren relativ begeistert von der Inhalation, weil das halt viel weniger invasiv ist, als wenn ich da ein dünnes Schläucherl in die Luftröhre einfädeln muss und das Kind intubieren muss, während es de facto nach der Geburt wach ist und das alles mitkriegt. Da wäre das Inhalieren echt super, weil es eben viel weniger invasiv ist und viel weniger unangenehm für das Kind ist. Leider ist es nicht so gut. Deswegen machen wir es nicht. Deswegen machen wir weiterhin das, was gut ist fürs Kind. Und wir müssen es halt dem Kind zumuten, dass wir da wirklich ein dünnes Schläucherl bis in die Luftröhre einfädeln können, damit wir eben den Surfactant dorthin bringen. Das bringt dem Kind so viel an Leben, ja, dass es dieses Unangenehme einfach in Kauf nehmen muss. Leider. Ich würde es gern verhindern, aber es geht nicht. Und das haben wir eben durch diese Forschung herausgekriegt, dass es doch immer noch das Bessere ist. Ja. Und es werden bei uns jetzt in Zukunft wieder einige so multizentrische Studien starten, vor allem in zwei Richtungen. Das eine sind Studien zur Ernährung, zur Verbesserung einerseits der Ernährung, auf der anderen Seite auch der Stabilität des Darms. Weil es gibt ein paar sehr unangenehme Erkrankungen des Darms. Diese nekrotisierende Enterokolitis ist eine dieser Erkrankungen. Und da wird ganz viel versucht, einen Benefit zu kriegen, wie man eben diese NEC, nekrotisierende Enterokolitis, minimieren, das Risiko kann und dass die Kinder weniger davon haben. Und da läuft jetzt eine wirklich, wirklich sehr erfolgsversprechende Studie. Schauen wir einmal, ob das einen Benefit bringt. Auf der anderen Seite werden wir eine Studie starten, wo die Lunge im Fokus ist, wo es eben ums Beatmen oder eben ums Nicht-Beatmen geht, dass wir eben versuchen werden, das Intubieren und das maschinelle Beatmen der kleinen Kinder zu verhindern. Und da ist eben auch die Frage, bringt das was oder nicht? Aber das schauen die ersten Daten auch wieder sehr, sehr vielversprechend aus. Also die ersten Erfahrungen sind super mit dem. Und jetzt müssen wir schauen, ob wirklich, wenn man es randomisiert, wenn man es kontrolliert, wenn man wirklich zwei Gruppen macht, ob es dann immer noch besser ist als das aktuelle Standardvorgehen, wo man eben das nicht macht. Und des Weiteren gibt es auch weiterhin sehr viele Beobachtungsstudien, wo wir eben uns anschauen, unser tägliches Vorgehen mit der Magensonde, mit der Ernährung, wie man die Kinder heimbringt, also dass wir die Daten dafür nehmen. Und was wir auch ganz viel machen, sind retrospektive Studien. Retrospektive Studien sind Studien, wo man sich eben anschaut, wie die Kinder ausgestiegen sind, die bei uns gewesen sind. Das heißt, das liegt in der Vergangenheit. Für diese Studien müssen Eltern nicht zustimmen an der Teilnahme. Das ist etwas, was automatisch geht. Wenn Patienten im Krankenhaus sind, auf einer Uni, kann man retrospektiv die Daten auswerten. Das kann man natürlich nicht einfach so machen, sondern muss das genauso kontrolliert machen. Auch dafür gibt es eine Ethikkommission, die darüber entscheidet, ob das zulässig ist, diese Daten auszuheben oder nicht. Und dann werden eben rückblickend sich angeschaut, wie eben das Outcome bei bestimmten Maßnahmen war, wie wir bestimmte Sachen machen, anonymisiert oder pseudonymisiert eigentlich. Wenn man genau es nachverfolgt, könnte man aufgrund von Gewicht und so wirklich immer herauskriegen, welches Kind es war oder Gestationswoche. Und wenn man das matcht, findet man immer, wie es heißt. Deswegen ist es nicht vollständig anonymisiert initial, sondern nur pseudonymisiert. Und nach Auswertung der Daten für die Publikation oder für die Diplomarbeit oder für das PhD-Studium, was auch immer man braucht, sind die Daten aber dann komplett anonymisiert und da kann man überhaupt nicht mehr rückverfolgen, welches einzelne Kind jetzt daran teilgenommen hat oder nicht. Kontrolliert wird das eben von der Ethikkommission. Die Ethikkommission ist für jede Studie, für jede Forschung zwingend vorgeschrieben. Da gibt es die Deklaration nach Helsinki. Entsprechend dieser Deklaration ist es eben notwendig, dass eine Ethikkommission entscheidet, ob eine Studie zulässig ist oder nicht. Man muss wirklich jede einzelne Studie einreichen. Bei uns im Haus gibt es sogar zwei Ethikkommissionen, eine der BMU und eine des Bundeslandes Salzburgs. Dort sitzen Juristen, Statistiker, Ethiker, Leute, die sich eben damit beschäftigen, ob es zulässig ist, eine bestimmte Art von Forschung zu machen, ja oder nein. Und diese Gruppe an Leuten tagt einmal im Monat jeweils und entscheidet dann eben, ob eine Studie zulässig ist oder nicht. Dann kriegt man ein Ethikvotum. Wenn irgendetwas nicht passt, muss man das ausbessern, so lange, bis die Ethikkommission zustimmt. Und erst wenn die Ethikkommission zugestimmt hat, darf man mit der Studie anfangen und sie durchführen. Entsprechend genau dem Protokoll, was die Ethikkommission erlaubt hat. Darüber hinaus ist es dann auch noch bei medizinischen, also bei Medikamentenstudien oder Medizinproduktenstudien, dass eben auch noch die nationale Gremien, österreichische Gremien dem zustimmen müssen. Und erst wenn alle diese Gremien zugestimmt haben, darf eine Studie durchgeführt werden. Und in der Regel vor allem Studien, die prospektiv sind, die eben nicht retrospektiv vorhandene Daten anschauen, sondern Daten erst lukriert werden durch die Teilnahme von einem Patienten an einer Studie. Da benötigt man immer eine Zustimmung des Patienten oder des Vertreters, in dem Sinn der Eltern bei unseren Kindern. Und wenn die Eltern dann zugestimmt haben nach ausführlicher Aufklärung, die dann schriftlich und mündlich zu erfolgen hat, dürfen wir erst Studien durchführen. Das heißt, einfach so einmal nachschauen geht gar nicht. Und damit eben das alles den Weg nimmt, der rechtens ist, muss man sich halt wirklich an eben die Vorgaben halten mit dieser Ethikkommission und den Vorgaben von diversesten Gremien, die zustimmen müssen. Und wenn man das hat, darf man eben Forschung betreiben. Und keine Studie bei uns ist nicht nach diesen Standards durchgeführt. Ja, das geht gar nicht. Das heißt, wenn man bei uns gefragt wird, ob ein Kind an einer Studie teilnimmt, dann kann man sich sicher sein, dass das nicht einfach nur so einmal schnell nachschauen und wischiwaschi ist, sondern dass das wirklich nach allen Regeln der Kunst durchgeführt wird und dann am Ende auch dann publiziert wird in einem Fachjournal und dann eben der Öffentlichkeit der Welt zur Verfügung gestellt wird, welches Ergebnis man dann eben gekriegt hat. Und ja, bei uns läuft eben auf der einen Seite diese prospektiven Studien mit der Ernährung, auch mit Medikamente. Zusätzlich werden Zulassungsstudien von Medizinprodukten laufen, die bei uns im Haus entwickelt werden, die bei uns im Haus patentiert sind von uns, die dann lizenziert sind und wo wir dann eben für die ganze Welt die Zulassung von so Medizinprodukten machen, um zum Beispiel für die Erstversorgung von Neugeborenen, damit wir da nicht mehr mit Devisen arbeiten, die 30, 40 Jahre alt sind, sondern auch ein bisschen am Puls der Zeit auch bei Frühgeborenen ist. Und genau dafür braucht man Forschung. Und genau dafür jetzt auch mein Appell an alle Eltern, die vielleicht das hören, deren Kinder auf Station sind, wenn irgendjemand von den Ärzten oder Ärztinnen zu Ihnen kommt mit der Bitte, ob Ihr Kind teilnimmt, dann erinnern Sie sich an diese Folge von unserem Podcast und sagen, ja, wir machen wirklich nichts, was Ihrem Kind irgendwie schaden könnte. Wir machen nichts, wo wir dann die Daten quasi frei zugänglich machen und irgendwie ja, ein Bazar, wo man irgendwelche Sachen macht, die nicht geplant oder einfach nur so auf Zuruf passieren, sondern das sind wirklich hochprofessionell durchgeführte Studien, sowohl im Kleinen für eine Diplomarbeit mit irgendeinem Fragebogen als auch im Großen in einer Multicenter-Studie, wo man eben ein Zentrum von vielen in Europa ist. Die große, große Bitte, lassen Sie Ihre Kinder bitte teilnehmen daran. Es bringt was, es bringt sowohl Ihrem Kind was, weil es einfach unglaublich gut versorgt wird dadurch und oder noch ein Quäntchen mehr Augenmerk bekommt, als wenn man nicht teilnimmt an einer Studie. Und auf der anderen Seite ist es für zukünftige Kinder, ja, dass wir eben noch ein bisschen besser sind, damit das Outcome noch ein Quäntchen mehr und besser und schöner und erfolgreicher wird, als wir jetzt schon sind. Wir sind gut, aber wir wollen natürlich immer besser und besser werden. Wir wollen uns verbessern und das geht halt nur, indem wir weiter forschen. Die NEO selbst ist Teil auch von Young Hope. Das ist das Forschungszentrum der Pädiatrie hier in Salzburg. Young Hope ist ein Projekt, wo man auch spenden darf, wo wir uns sehr freuen darüber, wenn sie auch was spenden würden. Aber grundsätzlich wichtiger ist es mal, dass ihre Kinder teilnehmen, auch in unserer Forschung, damit wir eben auch ein bisschen dazu beitragen können, dass die Neonatologie einfach besser wird und die Kinder das Outcome noch besser werden. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen einen Überblick darüber geben können, was Forschung auf der NEO bedeutet und warum es zwingend notwendig ist, dass wir forschen, weil wir brauchen diese Forschung, um Ihre Kinder versorgen zu können oder um Ihre Kinder noch besser versorgen zu können. Und ja, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und das war eben der Podcast für besondere Eltern und bis zum nächsten Mal.
Das war Frühstart, der NEO-Podcast für besondere Eltern. Wissen rund um Versorgung, Stillen, Nachsorge und Entwicklungskontrollen von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen. Am Mikrofon Martin Wald von der Neonatologie Salzburg. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information. Er ersetzt keine medizinische Beratung. Die Sprecher sind für die Inhalte verantwortlich. Sie unterliegen dem Wandel der Wissenschaft.